Europa, bei dem Wort kriegt der eine das Gähnen, weil er an die überaus langweiligen Plakate zur Europawahl denkt. Der andere die Wut, weil er die Brüsseler Bürokratie oder die Grenzschutzagentur Frontex vor Augen hat. Und der dritte wird ganz sentimental, wenn er für die Mecklenburger Seen und die Kykladen schwärmt, den Louvre oder die Gedichte von Heinrich Heine. Und dann ist da ja noch die ganz große europäische Idee. Zwei junge Männer indes, die wollten wissen, was Europa eigentlich ganz handfest ist und haben sich auf Reisen begeben, um sie zu finden, die Dinge Europas. Der Journalist Oskar Piekser und der Fotograf Claudius Schulze, beide sind 30 und arbeiten sonst für Blätter wie Zeit Campus. Und auf ihren Reisen zu den Dingen Europas, da sind sie jetzt in Wien angekommen und von dort sind beide zugeschaltet. Oskar Piekser und Claudius Schulze, ich grüße Sie.
Hallo Frau von Wilderbeck.
Die Dinge Europas, das klingt fast so poetisch wie die Dinge des Lebens. Das war mal ein schöner Film mit Romy Schneider und Michel Piccoli. Aber Sie haben sich eben nicht für die Menschen interessiert, sondern für schnöde Gegenstände. Warum?
Also es ist so, wir haben irgendwie an uns selbst die Beobachtung festgestellt, dass es eigentlich zwei Arten gibt oder zwei Dinge gibt, über die geredet wird, wenn über Europa geredet wird, zumindest so im Alltagsgeschehen. Einmal sind es die Verträge, Schengen, Maastricht, Lissabon und so weiter. Das ist der große europäische Fortschrittsnarrativ, ist aber auch ungefähr so interessant. Sie haben das gerade schon in Ihrer Anmoderation angedeutet, wie irgendwie die Nebenflüsse des Rheins auswendig zu lernen oder die Stadtteile von Salzgitter oder so. Also man weiß, dass es wichtig ist, aber es ist nicht besonders prickelnd. Die andere Art, wie oft gesprochen wird, wenn es um Europa geht, ist eben das Sprechen über das Krisenpersonal. Draghi, Barroso, Merkel, Putin vielleicht jetzt noch, wenn man den mit reinnehmen will und die aktuellen Geschehen. Und wir dachten, wir wollen von beidem ein bisschen weg und versuchen herauszufinden, was Europa noch ist, jenseits sozusagen dieser sehr politischen, vielleicht sehr an den Institutionen und politischen Funktionsträgern orientierten Erzählweise. Und kam irgendwie relativ schnell auf die Idee, dass wir gerne gucken wollen, wo diese oft sehr abstrakten Fragen, um die es geht, wenn es um Europa geht, konkret werden, also wo man sie sehen und anfassen kann, wo es Dinge gibt, die das vielleicht veranschaulichen, was Europa ausmacht.
Frage an den Fotografen Claudius Schulze. Was sind das für Dinge, auf die Sie da gestoßen sind?
Wir waren jetzt gerade in Estland. Dort habe ich zum Beispiel einen Blumenstrauß fotografiert.
Was sagt dieser Blumenstrauß über Europa?
Was uns aufgefallen ist und was auch immer wieder im Gespräch ist, ist, dass es keinen europäischen Gedenktag gibt. Keinen Tag, an der gesamt über Europa als sozusagen einen Erinnerungstag für Europa sein könnte. Oft wird über den 8. Mai gesprochen, der Tag des Ende der nationalsozialistischen Herrschaft über Europa, Tag der Schumann-Erklärung. Gleichzeitig bedeutet das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft für Osteuropa auch der Beginn der Unterjochung durch Sowjetrussland. Also das ist dort ein sehr, sehr zwiespältiger Tag. Und genau das war, was uns nach Estland gebracht hat. Estland ist ein sehr proeuropäischer Staat, hat aber auch eine relativ große, 25-30% der Bevölkerung, russische Minderheit. Und die gedenkt dann am 9. Mai, dem Tag des Sieges, und legt an einem russischen Kriegerdenkmal rote Nelken nieder. Und ja, das hat uns nach Island geführt und der Gegenstand sind dann eben diese roten Nelken, die symbolhaft für die Unmöglichkeit stehen, einen gesamteuropäischen Feiertag zu finden.
Beziehungsweise, wenn ich da noch kurz nachhaken darf, eben auch für so zwei konkurrierende Erinnerungen an die Geschichte oder zwei konkurrierende Geschichtsschreibungen. Also was wirklich verblüffend war, was wir erlebt haben, als wir jetzt in Estland waren, war, dass am Vorabend des 9. Mai, der 9. Mai ist eben der russische Feiertag zum Ende des Zweiten Weltkriegs, am Vorabend dieses Tages haben sich die Esten in der Innenstadt getroffen unter dem Unabhängigkeitsdenkmal. Da haben dann blonde Frauen Nationalfahnen geschwenkt, während Burschenschaftern mit Säbeln über den Platz marschierten sozusagen und patriotische Lieder über die Freiheit der Esten und das Estentum gesungen wurden. Und es waren wenig Russen auszumachen oder wenig Russen, die in Estland leben, die dort teilgenommen haben. Am Tag danach wurden dann Tausende, Zehntausende wirklich, also es war wirklich ein meterhoher Blumenhaufen, der am Ende des Tages entstanden war, Zehntausende rote Nelken vor dem sowjetischen Ehrenmal abgelegt, wo wiederum aber keine Esten dran teilgenommen haben. Also man sah da sehr schön innerhalb von 24 Stunden fast, wie zwei konkurrierende Erinnerungen in diesem einen Land existieren, was dann aber sicherlich über Estland hinaus reicht, ne? Was auch andere osteuropäische Länder oder Europa insgesamt betrifft, eben diese Schwierigkeit, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
Da ist ja schon das große Thema dabei und das Ganze erzählen Sie eben anhand von Dingen, wie in diesem Fall anhand eines Blumenstraußes. Sie haben aber auch so einen ganz banalen Gegenstand sich ausgesucht, wie die Europalette. Was bitte sagt die denn über Europa?
Die Europalette war fast ein Witz, als wir damit angefangen haben. Also als wir ungefähr vor einem Jahr die Idee hatten, Dinge zu suchen, die uns was über Europa erzählen. Die Dinge Europas eben haben wir versuchsballonmäßig an Freunden ausprobiert, was die von der Idee halten. Und eine Reaktion, die dann kam, war, Dinge Europas, meint ihr die Europalette oder was? Und dann dachten wir, na gut, wenn das so ist, dass man das erwartet oder dass das was ist, wo jetzt mehrere Leute als erstes dran gedacht haben, dann machen wir halt die Europalette. Das senkt die Erwartungshaltung vielleicht so ein bisschen runter. Da ist man dann nicht bei Erinnerungskultur und Gedenktagen und so, sondern bei was scheinbar Trivialem, dachten wir. Und als wir dann aber anfingen, mit Menschen zu sprechen, die mit Europaletten handeln, die sich entsprechend auseinandersetzen mit diesem Gegenstand, merken wir, dass die Europalette eigentlich auch ganz schön funktioniert als Metapher.
Warum?
Für Europa.
Was sagt die uns?
Naja, also die Europalette wurde erfunden 1961, also es ging los zu einem Zeitpunkt, als auch die europäischen Institutionen noch sehr im Werden begriffen waren. Die Palette ist ja im Grunde erstmal eine Norm, also die Idee zu sagen, es gibt hier einen Träger für Waren, der in allen europäischen Ländern gleich groß ist. Das heißt, man kann den tauschen, wenn ich irgendwie meine Bananenkisten auf einer Palette habe und die irgendwo hinfahre, brauche ich nicht warten, bis die Kisten abgeladen sind, sondern ich kriege einfach eine gleichwertige, gleichförmige, freie Palette zurück. Das spart Zeit. Außerdem macht es den Transport leichter, wenn jetzt irgendwie alle Waren die gleichen Maße haben, weil sie alle auf diesem Trägermedium sind und so weiter. Also eine europäische Norm, lange bevor sich die Leute aufgeregt haben über Bananenkrümmungswinkel oder andere eurokratische Interventionen in ihren Alltag. Das ist das eine. Zum anderen kann man sagen, das ist ein Austauschsystem lange vor Erasmus, ja, wenn dieser Vergleich erlaubt ist. Also auch wenn da jetzt nicht Studenten ausgetauscht worden sind oder junge Leute, sondern Bretter, Paletten. Und gleichzeitig merkten wir dann aber relativ bald, dass das eben nicht nur für die Errungenschaften oder für das, was Europa angenehm macht oder was uns vorwärts bringt in Europa steht, die Palette, sondern irgendwie auch für die Grenzen Europas. Denn einige Jahre bevor die Europalette erfunden wurde, wurde in Amerika der Container erfunden, der nicht nach dem metrischen System vermessen ist, sondern in Feet und Inches. Also es Kompatibilitätsprobleme gibt, wenn man das umrechnet sozusagen. Die Europaletten passen nicht optimal in den Container. Das heißt, während sich diese schöne Norm, diese Idee einer Zusammenarbeit da im Handel ausbreitete, auf den Straßen, auf den Schienen, bis in die Sowjetunion, bis in die Türkei reichte, also Europa und darüber hinaus auf dem Landweg eroberte sozusagen, wurden die Weltmeere nach und nach vom Container beherrscht und da endet dann eben Europa. Da muss doch wieder umgepackt werden, da hilft die Palette nicht weiter, da ist die Idee, die in Europa gut funktioniert, dem Rest der Welt eher egal.
Der Blumenstrauß, die Europalette, was verbindet die und vor allen Dingen, was wollen Sie damit erreichen, dass Sie diese Dinge Europas der Menschheit darbieten und ihnen sagen, was diese Dinge Europas sind?
Das Interessante an diesem Projekt ist, dass, wenn wir uns einen Gegenstand suchen, wir nicht von vornherein sozusagen eine Checkliste haben, was jetzt dieser Gegenstand erfüllen muss, damit er ein Gegenstand ist, sondern wir suchen einen Gegenstand für sich alleine aus. Wir erfreuen uns in gewisser Weise sogar daran, dass die Gegenstände alle für sich sehr fragmentarisch, sehr einzigartig sind und hoffen, dass über die Sammlung der Gegenstände mit der Zeit eben so ein Konglomerat an verschiedenen Ideen und Kategorien entsteht, die genauso vielschichtig ist und genauso schwer zu fassen ist wie Europa. Also die Antwort auf die Frage ist letztendlich, auf den ersten Blick verbindet die Gegenstände wenig und das ist genau die Stärke der Auswahl der Gegenstände.
Sie haben geschrieben in Ihrem Blog, Europa sei kleinteilig, unfertig, vielstimmig und widersprüchlich. Wenn Sie jetzt so viel unterwegs sind auf der Suche nach den Dingen Europas, fühlen Sie sich inzwischen mehr oder weniger als Europäer?
Ich glaube, es ist noch rätselhafter geworden, was das überhaupt ist, Europa. Also das war ja fast der Ausgangspunkt für uns zu sagen, wir wissen nicht, ob Europa jetzt in erster Linie eine Idee ist oder ein Stück Land oder ein Wirtschaftsverbund so, oder irgendwie ein politisches Gefüge oder alles auf einmal. Und wenn ja, wie redet man dann darüber? Und seit wir jetzt unterwegs sind, hat sich für mich persönlich zumindest das nochmal ein bisschen verkompliziert, weil man doch irgendwie merkt, dass es ganz unterschiedliche Ideen gibt davon, was Europa ist, wenn man mit unterschiedlichen Leuten spricht.
Die Motivation, das Projekt zu machen, war auch, dass wir beide in verschiedenen Ländern gelebt haben, dass wir einen sehr internationalen Freundeskreis haben, dass wir Fremdsprachen sprechen und uns dachten, eigentlich Wer ist wirklich Europäer? Es sollten ja wahrscheinlich die jungen Menschen sein, es sollten Menschen sein wie wir. Und wir würden uns als Europäer verstehen, wussten aber nicht wirklich, was das bedeutet. Und das war dann auch die Motivation, letztendlich uns auf diese Reise aufzumachen, um genau das ein bisschen zu finden. Und natürlich findet sich keine einfache Antwort, sondern je mehr man erfährt, je mehr mit Menschen man spricht, desto ja, vielschichtiger wird das ganze Bild noch.
Aber das ist vielleicht auch die Lösung, also zu sagen, dann ist Europa eben ein Prozess, an dem wir alle teilhaben. Das ist ja vielleicht genug.
Auf der Suche nach den Dingen Europas sind der Journalist Oskar Pixer und der Fotograf Claudius Schulze. Danke Ihnen für das Gespräch. Und Sie, liebe Hörer, können sich an deren Projekt beteiligen, können Gegenstände vorschlagen, etwas dazu schreiben. Im Netz finden Sie die Website und den Blog Die Dinge Europas, heißt er. Danke an Sie beide.